Herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus der Serie Logistikkarrieren, über die man spricht. Ja, auf den heutigen Karrieretalk mit meinem Gast freue ich mich ganz besonders. Denn heute geht es um das Thema Abenteuer Karriereplanung. Ja, manchmal erleben wir in unserem beruflichen Alltag vermeintlich das ein oder andere Abenteuer. Heute geht es im Gespräch mit meinem Gast um das Thema Expeditionen in fremde Gefilde, sowohl beruflich als auch privat. Also, ihr merkt, ein außergewöhnliches Thema mit einem sehr spannenden Background. Dazu begrüße ich heute am Mikrofon aus der Ferne Christian Heinze, Senior Manager Strategy and Planning Global Semiconductor and Solar Market bei DB Schenker, der sein Büro oder besser seinen Dienstsitz eigentlich in Frankfurt hat. Noch. Warum noch? Darauf kommen wir im Laufe des Talks zu sprechen. Laut Wikipedia bezeichnet man als Abenteuer eine risikoreiche Unternehmung oder auch ein Erlebnis, das sich stark vom Alltag unterscheidet. Es geht um das Verlassen des gewohnten Umfeldes, um auch ein Wagnis einzugehen, das interessant, faszinierend oder auch gefährlich sein kann oder zu sein verspricht und bei dem der Ausgang ungewiss ist. Oder mit den Worten meines Gastes Christian Heinze: Durch ein Abenteuer wirst du zum Komfortzonen-Randgebiet-Ausbauer. Christian und ich haben im Rahmen eines Karriere-Mentoring-Programmes circa 9 Monate zusammengearbeitet. Am Anfang erzählte mir Christian von seinem doch sehr außergewöhnlichen Hobby. Als er von einem Indianervolk hörte, welches vor 500 Jahren auf einmal verschwand, überkam ihn die Abenteuerlust. Er brach erstmal 2018 nach Südamerika auf und hat mittlerweile mehrere Expeditionen im Amazonas unternommen. Und was der unbekannte Dschungel mit deiner oder eurer Karriereplanung zu tun hat, das wollen wir heute zusammen herausfinden. Hallo Christian, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast für unseren Karrieretalk. Ich sage herzlich willkommen, auch wenn wir uns nicht direkt gegenüber sitzen, sondern diesmal in Anführungszeichen nur von Bildschirm zu Bildschirm. Aber wir sehen und hören uns gut.
Ja, auch von mir, von Christian zu Christian, ein wunderschönes Hallo und ich sehe und höre dich. Jawohl.
Ja, wunderbar. Ja, von Christian zu Christian. Ja, auch eine spannende Version. Ja, zunächst möchte ich aber die Gelegenheit nutzen, um unseren Zuhörern mal so ein bisschen zu erläutern, was oder wer denn hinter Christian Heinze eigentlich steht, vom beruflichen Werdegang her. Und möchte dich da mal kurz vorstellen. Man könnte auch ganz einfach sagen, dann wäre man mit einem Satz fast schon fertig. Du hast dein bisheriges berufliches Leben bei DB Schenker in Frankfurt verbracht und bist dort nun seit 18 Jahren tätig. Fertig, aus. Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu einfach, denn die Leute wollen ja wissen, okay, und was hat der da jetzt alles so gemacht? Also angefangen hat es mit der klassischen speditionellen Ausbildung und bis daran anschließend als Operations Expert mit Schwerpunkt Luftfracht ins tatsächliche Berufsleben eingestiegen. Nach 5 Jahren folgte dann die erste Führungsaufgabe mit P&L-Verantwortung und 22 Mitarbeitern als Operations Manager in der Luft- und Seefracht. Nach weiteren 2 Jahren hast du dann deine Leidenschaft für den Semiconductor-Markt für dich entdeckt, denn du hast eine neue Aufgabe als Regional and Global Account Manager für die Top 25 Global Accounts in der Semiconductor-Industry bei Schenker übernommen. Und seit 2012 bist du jetzt als Senior Manager Strategy and Planning Global Sales für den Semiconductor-Markt zuständig und hast vor einiger Zeit auch noch die Sonne mit dazu bekommen, sprich den Solarmarkt mit übernommen. Also, 18 Jahre in einem Kurzabriss, soweit erstmal, da werden uns die Zuhörer bestimmt zustimmen, eine wirklich spannende berufliche Entwicklung, die man auch so bei einem Unternehmen, bei einem Arbeitgeber nicht alle Tage sieht und das noch mit einer wirklichen Marktexpertise im Bereich Semiconductor. Manche sagen auch Hochtechnologie und das alles in einem Unternehmen. Aber dennoch bist du irgendwann einmal an dem Punkt angekommen, wo dich das Abenteuerfieber auch beruflich gepackt hat und du dich auf eine spannende Reise begeben hast. Und über das Thema Reisen, Abenteuer, schwer zugängliche Gebiete wollen wir heute sprechen und das nicht nur beruflich, sondern auch privat. Da müssen wir einfach drüber reden und uns mit deiner beruflichen Reise ein Stück weit auseinandersetzen, aber natürlich auch mit deiner Leidenschaft für Expeditionen. Und ich hatte im Intro ja schon so den ein oder anderen Hinweis gegeben, was du so machst. Und da schließt sich selbstverständlich gleich mal die erste Frage an. Wie kommt man eigentlich auf so eine Idee oder auf das Thema Expeditionen, Neues, Unerdecktes zu erforschen? Wie kommt man dazu? Wie wurde bei dir das Interesse dafür geweckt?
Wow. Also, du hast ja schon gesagt, ich bin sehr lange bei einem Arbeitgeber und man könnte fast meinen, es wäre mir langweilig geworden.
Ja, ja. Habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber
nein.
Könnte man schlussfolgern.
Ja. Der kann aber sagen, dass so ist es nicht gewesen. Jetzt mal von der beruflichen Laufbahn, ja, hast du schön aufgezählt, die ganzen Stationen. Muss sagen, dass ich da immer die Gelegenheit hatte, was anderes zu machen. Und es war immer so spannend, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, mal links und rechts des Weges mich für andere Firmen so zu interessieren, dass ich mir überlegen könnte, dort mal zu arbeiten. Ja. Und das ganze Thema Expedition, ich glaube, das ist etwas, das steckt in jedem so ein bisschen drin. Mhm. Und wir sind ja jetzt noch hier im Januar und noch gar nicht so lange her, da hat Schnee draußen gelegen. Und ich glaube, jeder Zuhörer, wenn er mal drüber nachdenkt, wenn es nachts draußen geschneit hat und du gehst morgens raus und du siehst diese Schneeschicht und es ist noch kein Schritt. Jeder denkt dann so drüber nach und jetzt gehen wir so 1, 2 Schritte. Obwohl es bekanntes Gebiet ist, sieht es dann doch so ein bisschen unbekannt aus. Mhm. Und ich glaube, diese Abenteuerlust, die war bei mir ein bisschen ausgeprägter. Und ich glaube, das war 2017, 2018. Da habe ich zwei Jungs kennengelernt aus Köln. Die haben mittlerweile ein sehr erfolgreiches Startup. Ich glaube, mittlerweile kann man nicht mehr von einem Startup reden, wenn es 2018 war. Mhm. Sind etabliert am Markt. Aber die Jungs, die haben sich gesagt, wir probieren mal was aus. Und die haben damals im Internet nach Leuten gesucht, die interessiert sind an Abenteuer. Mit der Aussage, wir gehen dorthin, wo sonst niemand hingeht. Abenteurer gesucht. Mhm. Und irgendwie hat mich das gecatcht. Und damals war der erste Kontakt dann entstanden, telefonisch. Man wurde natürlich dann so ein bisschen gebrieft, was auf einen zukäme. So nach dem Motto, warst du schon mal längere Zeit draußen? Draußen, naja, also Campingurlaub mal gemacht. Naja, also wäre schon etwas länger, 3 Wochen am Stück. Könntest du dir vorstellen, auch körperlich, physisch da so ein bisschen mitzugehen? Ich sagte, ja, bin relativ robust, habe mein Leben lang Sport gemacht, habe früher so ein bisschen leistungsorientiert Handball gespielt. Ich glaube, das hat mir dann auch gefehlt, weil irgendwann so Mitte 30 hört man damit auf, wenn man noch gesund ist, sollte man das tun. Und dann gibt es so dieses neudeutsche, englische Wort unraced. Man fühlt sich so ein bisschen... Es fehlt diese Competition. Mhm. Und naja, um es kurz zu machen, ich wurde genommen. Ne, man bewirbt sich da drauf. Natürlich kostet es auch ein bisschen Geld. Vielleicht kommen wir da später mal drauf zu sprechen. Aber letztendlich ist es eine Entscheidung von den Organisatoren zu dem Zeitpunkt, ob man dabei ist. Ne? Mhm. Und so war ich dann 2018 das erste Mal in Peru. Und
hat man dir denn von vornherein gesagt, worauf du dich bewirbst,
ja.
also bezogen auf die Region? Du wusstest
Ja.
also dann schon, wo es hingeht.
Ja, also ich
Okay.
wusste, es ist eine Tieflandexpedition in Peru und auch den Auftrag, weil letztendlich, das ist so ein bisschen, man muss sich das vorstellen, es ist zwar eine private Expedition, aber ich glaube sogar die meisten Expeditionen weltweit werden privat durchgeführt, weil
Ja.
letztendlich ist es immer eine Sache des Geldes. Und das, was wir dort gemacht haben, ich fasse das immer so ein bisschen zusammen, Mythos Amazonas, weil man muss sich das so vorstellen. Wir haben zwar die ganze Welt entdeckt und das Amazonasgebiet an sich sind knapp 7,5 Millionen Quadratkilometer und 5,5 davon sind noch komplett verdeckt durch Regenwald. Keiner weiß eigentlich, was
Okay.
drunter ist. Und das mal im Kontext zu setzen, 5,5 Millionen Quadratkilometer, das ist so groß wie der indische Subkontinent. Und wir sagen, wir haben schon Archäologie gemacht, haben aber letztendlich so eine Fläche wie Indien gerade mal vergessen.
Ja,
Ja. Und
verstehe. Interessanter Vergleich. Also auch so von der gesamten Größenordnung her. Dann fällt mir gleich so die nächste Frage ein, denn jeder Weg zu etwas Neuem, gerade bei einer nicht ganz, und ich denke, das ist da auch so, ungefährlichen Expedition, braucht es bestimmt eine gute Vorbereitung, um auch mit unvorhergesehenen Ereignissen oder Zwischenfällen klarzukommen. Vielleicht ist dir ja auch da das ein oder ein andere Ereignis vor die Füße gefallen. Wie sieht eigentlich so eine Vorbereitung auf so eine Expedition aus, außer dass die dich angeworben haben, dir ungefähr sagen, wo es da so hingeht? Aber ich kann mir vorstellen, wenn man das das erste Mal macht, ist das auch ein Stück weit so eine Art, ja, ich sag mal, mentale Herausforderung und nicht nur körperliche Herausforderung. Oder wie muss man das einordnen von der Vorbereitung her? Und mit welchem Gefühl man dann so das erste Mal in die Expedition startet?
Das Spannende ist, in Vorbereitung auf den Podcast, weil wir haben uns ja über Karriere und letztendlich auch die Möglichkeit, die uns gibst, in Form
Ja.
von dem Mentoring unterhalten. Und ich habe dann so überlegt, und ich sag, na klar, das sind sehr viele Parallelen, weil letztendlich Vorbereitung ist das A und O. Und ich würde niemanden raten, so etwas zu machen ohne den Guide. Also jemand, der weiß zumindest mal, in welche Region man sich dort begibt.
Ja.
Letztendlich, und ich sehe das so ein bisschen in der Parallele mit einem Karrierementoring bei dir, klar kannst du nicht den Weg komplett voraussagen. Und ähnlich ist es mit der Situation. Also man braucht professionelle Hilfe vor Ort. In dem Fall ist es so, ich habe jetzt mittlerweile schon mehrere Expeditionen unternommen, alle in Peru, alle mit einem Guide, den ich dort kennengelernt und auch sehr schätzen gelernt habe, ein Holländer, der seit 30 Jahren dort lebt.
Okay.
Und er weiß, auf was er sich da einlässt. Ja, das Ganze ist auch mit den lokalen Behörden abgeklärt. Das heißt, deine Kopie vom Reisepass ist dort vor Ort. Man hat auch, das werden die Zuhörer jetzt natürlich nicht sehen, ich könnte jetzt so ein kleines Gerät zeigen. Garmin stellt so etwas her, wird wahrscheinlich auch
Ja.
noch andere Anbieter auf der Welt geben, aber sogenannte InReach, also ein Satellitenkommunikationssystem, was die Möglichkeit gibt, immer einen Notruf abzusetzen. Also man hinterlegt dort ein Adressat für zu Hause, der schon weiß, wo man unterwegs ist. Und es ist so,
Okay.
dass in den Regionen, wo wir unterwegs sind, das kann schon mehrere Tage dauern, wenn was Kritisches passiert, dass eine Bergung stattfindet. Ja,
Okay.
und zur Vorbereitung, klar, man muss zum einen wissen, mit welchen Leuten man das macht. Dazu
Mit
kommt eine
wie vielen
körperliche.
Leuten seid ihr da so ungefähr unterwegs in den Expeditionen? Wie groß muss
Ja.
man sich so eine Gruppe vorstellen?
Letztes Jahr waren wir 7 Europäer. Das war eine Expedition, die habe ich selber mit organisiert. Also da waren die Jungs, die das Startup haben, gar nicht mehr mit involviert. Plus den 7 Teilnehmern, die letztendlich auch die Finanzierung stemmen, kommt dann nochmal ungefähr das gleiche Maß an Guides. Also sprich
Okay.
Leute, die sich in dieser Umgebung auskennen, die Jagderfahrung haben. Ne? Man muss sich das so überlegen. Man hat nicht für den kompletten Trip Nahrung dabei. Ne? Also Grundnahrungsmittel in Form von Reis, Bohnen, Linsen, sowas ist schon dabei. Aber gerade wenn es ums Protein geht, dann ist man so ein bisschen darauf angewiesen, was an die Natur zurückgibt. Und auch, wie sagt man so schön, das Weidmannsheil, das Glück des Jägers vorhanden ist.
Okay. Und das Jagen, macht ihr das auch selber oder machen das eher die Guides oder ich sag mal irgendwelche Völker, die dort leben, die sozusagen für euch dann auf die Jagd gehen?
Das machen die Guides. Also du kannst, wenn du willst, nachts mitgehen. Das ist aber nochmal eine Herausforderung, weil ganz ehrlich gesagt, das sind Gebiete, wo wir unterwegs sind, die haben keinen Namen. Ne? Also Amazonas ist riesig groß und das Gelände, wo wir gerade letztes Jahr unterwegs waren, das war im Rahmen von einem Naturschutzprojekt. Wir reden da über die Möglichkeit, 200.000 Hektar Wald zu schützen. Und das passiert in Form von, wir haben dort ein indigenes Volk besucht, die Awahun. Logischerweise, die gehen dort jagen und die haben uns auch eingeladen zum Essen. Aber unsere Guides sind nachts auch noch jagen gegangen. Ne? Mhm. Und war diesmal sehr beeindruckend für mich, weil in den Expeditionen davor, da ging es eher um, ich sag mal, archäologische Untersuchungen. Das heißt, wir haben uns nach einer Kultur erkundigt, die dort vor über 500 Jahren auf einmal verschwand, die Wolkenmenschen. Okay. Ein sehr spannendes Thema, das würde aber wahrscheinlich den Podcast sprengen. Ja. Das geht sogar in die Richtung, ob wirklich Christopher Columbus der Erste war, der Amerika entdeckt hat, oder ob das vielleicht noch viel weiter zurückliegt, nämlich in der Antike, weil die Chachapoyas, so heißen die Wolkenmenschen heute noch, geben Beweise oder Indizien, die darauf zurückführen, dass vielleicht nicht Christopher Columbus derjenige war, der Südamerika entdeckt hat, sondern eventuell sogar Menschen, die vor 1000 Jahren gelebt haben, nämlich die, oder 2000 Jahren, die Karthager.
Ja. Okay.
Und sehr interessante Geschichten. Das sind natürlich alles nicht unbedingt wissenschaftlich belegte Theorien, aber wie heißt es so schön, die Wissenschaft ist immer der letzte Stand des Irrtums. Mhm. Und selbst in der Archäologie lernen wir heute noch sehr viel dazu.
Ja.
Und du merkst, das ist so ein bisschen meine Passion. Neben der Logistik ist einfach ein spannendes Feld.
Ne?
Und
ja.
Um das Ganze so abzuschließen, warum mache ich das? Ich glaube, jeder, der sich gerne mal Abenteuerfilme anschaut und irgendwann mal in seinem Leben einen Indiana Jones Film gesehen hat
ja.
und diese Melodie noch im Kopf hat, weil so ein bisschen ähnelt das schon. Also
okay, ja,
im wahren Leben da ranzukommen, das ist es.
Hm? Ja, ja. Ja, super. Hört sich wirklich sehr, sehr spannend an. Auch was vom, ich sag mal, geschichtlichen oder archäologischen Hintergrund ja dahinter steht oder wie man das eigentlich betrachten kann. Aber ich sag mal, dafür sind Expeditionen ja auch da, um zu neuen Erkenntnissen zu kommen. Jetzt hatte ich dich vorhin gefragt und du hast was dazu gesagt zum Thema Vorbereitung. Jetzt kommen wir mal zum Ende. Also nicht zum Ende von diesem Podcast, sondern vom Ende der Expedition. Was sind so für dich die wesentlichen Highlights oder Key Learnings während oder auch nach einer Expedition? Und was davon konntest du, wenn überhaupt, so in deinen beruflichen Alltag übertragen?
Also was ich angefangen habe, schon während der Expedition zu machen, ist Tagebuch schreiben. Mhm. Und es ist total spannend, sich das dann auch später nochmal durchzulesen, was man sich da so aufschreibt.
Ja.
Wenn ich das manchmal mal Menschen erzähle, die lachen darüber und ich sage, steht sehr oft in diesem Buch, heute war der schwerste Tag in meinem Leben. Und am nächsten Tag steht es nochmal drin, weil es halt einfach körperlich anstrengend ist.
Ja.
Aber es ist fast wie so eine kleine Erkenntnisreise. Also man kommt in Situationen, man könnte das so beschreiben, ich habe gelernt, mich komfortabel in unkomfortablen Situationen zu fühlen. Ich muss überlegen, wir hatten in der ersten Expedition, und Reinhold Messner sagt es immer so schön mit einer Erstbegehung, oder Erstbesteigung. Die erste Expedition, an der ich teilgenommen habe, war auch eine Erstbegehung. Wir sind durch ein Gebiet gegangen, knapp 60 Kilometer quer im Amazonas-Tiefland, wo zumindest die letzten 500 Jahre, es gibt keine Aufzeichnung. Wir haben dort nach Ruinen gesucht. Das macht man dort, indem man entlang einer Schlucht geht. Und wir waren dort 3 Wochen auf uns alleine gestellt, zusammen mit den Guides. Okay. Und ich weiß noch, selbst wenn es heißt, es ist der Regenwald, also wir hatten knapp 5 Tage ohne Wasser. Und da kommt man schon sehr stark an nicht nur diese körperliche Grenze, was das mit einem macht, sondern auch so ein bisschen seelisch-moralisch. Ja. Weil auf Satellitenbildern sieht das alles immer schön aus. Da hat man eine Lagune gesehen, aber wenn man faktisch dort ist und das Wasser ist nicht da, dann kratzt das an einem so ein bisschen.
Ja.
Und ich glaube, das ist etwas, wenn man da jetzt mal die Parallele zieht zu dem Thema Karriere und auch was du mit mir gemacht hast mit dem Mentoring. Was ich in den Expeditionen erkannt habe und das bei dem Karrierementoring für mich ähnlich war, ne, und gerade für jemand, der lange in einer Firma ist, so wie ich es jetzt bin, du kannst auf der einen Seite sehr zögerlich handeln, führt in der Expedition dazu, dass du Probleme bekommst, in Form von, dass dein Proviant zur Neige geht, dass du nicht die angestrebte Strecke schaffst, eventuell dann in der Nacht dastehst ohne ein Lager. Das ist sehr gefährlich im Dschungel, weil wir reden dort, nur, dass das mal Zuhörer verstehen. Man hat vielleicht schon mal einen Jaguar gesehen im Zoo, da ist Panzerglas dazwischen, aber im Dschungel gibt es das nicht. Man muss dazu sagen, das sind Tiere, die sind sehr selten. Und uns wurde immer gesagt, wir werden wahrscheinlich keinen Jaguar sehen, aber der Jaguar wird dich sehen. Wir haben Fußabdrücke gesehen von solchen Großkatzen.
Ja.
Was man aber häufiger findet, sind Schlangen. Und das ist einer der Gründe, warum man dort die meiste Zeit, eigentlich zu 95% des Tages, in Gummistiefeln unterwegs ist, um sich einfach nicht dieser Gefahr auszusetzen.
Ja.
Wir haben zwar Gegengift dabei, und das sollte auch helfen, nur wenn dann ein Schlangenbiss käme, dann ist sowieso eine Evakuierung angesagt.
Ja, okay. Ja.
Und auf der einen Seite die Zögerlichkeit, ne, oder auch Thema Karriereplanung, ne, wann gehe ich den nächsten Schritt? Auf der anderen Seite könnte man vom Pferd fallen mit der Überstürzung. Das heißt, wenn man so ein Projekt angeht und in der Expedition ist, sich selber zu viel zuzutrauen und manchmal Themen einfach so zu überstürzen, was bei einer Expedition genauso fatal ist. Also man würde sich dann einen Tag zu voll packen. Man schätzt es nicht ab, wie viel Energie das kostet. Ich weiß noch, ich habe damals nach meiner ersten Expedition zu Hause auf der Waage 10 Kilo weniger gewogen. Nach 3 Wochen.
Ja.
Ich habe in meinen späteren Expeditionen immer mal so eine Uhr dabei gehabt, so ein Fitbit, so ein Kalorienzähler. Also du verbrauchst dort locker zwischen 6.000 und 9.000 Kalorien am Tag. Boah. Das liegt einfach an der Anstrengung. Das ist ein Wald, da gibt es so keine Wege. Das heißt, du läufst permanent hoch, runter, unterm Baum durch, überm Baum drüber. Du hast einen Rucksack dabei, du trägst dort nicht nur dein eigenes Körpergewicht, sondern alles, was du für 3 Wochen benötigst. Mhm. Das können locker bis zu 30 Kilo sein. Und manchmal ziehst du den Rucksack auch einfach nur hinter dir her, weil es sonst kein Durchkommen gibt.
Mhm. Krass. Ja.
Und du musst dann letztendlich ein Mittelmaß finden oder aus beidem, ne, aus dieser Zögerlichkeit und aus dieser Überstürzung eine Art Synthese bilden.
Ja.
Und das ist für mich das Thema Entschlossenheit.
Ja, okay. Ja,
und das, glaube ich, das hast du auch in der Zeit mit mir erlebt, die, ich glaube, auch für jeden Mentor manchmal anstrengend ist in so einem Karriere-Mentoring, weil ich mich natürlich auch so ein bisschen in meiner Situation nicht gefangen fühle, aber in gewissen Blockaden feststecke. Und dort immer wieder, und das weiß ich noch, das habe ich mir damals auch in mein Tagebuch geschrieben, Pläne ändern sich, aber nicht die Absicht.
Ja,
dass man sich immer wieder dessen bewusst wird.
Ja. Okay. Ja. Ich möchte mal gerne zurückkommen auf eine Aussage von dir, die ich bereits im Intro erwähnt hatte. Du hast mal gesagt, durch ein Abenteuer wirst du zum, Achtung, Komfortzonenrandgebiet-Ausbauer. Was verstehst du darunter? Ich sag mal, gerade im Hinblick auch auf das Thema Karrieregestaltung.
Ja, also ich meine, wenn man sowas macht, ist einem klar, dass man, also es wird nicht so alltäglich sein, ne? Dass du, wenn du morgens aus dem Haus gehst, dass du, ich nenne es mal, der normale Office-Tag, ne?
Da schleppst du deinen Rucksack nicht hinter dir her, damit du zum Auto kommst.
Nein, und da machst du dir auch nicht Gedanken drüber, wenn du dich jetzt hier hinsetzt, was das eventuell bedeutet. Es gibt zum Beispiel eine sogenannte Bullet Ant, eine im Spanischen Isula. Das ist eine Ameise, ungefähr Daumen groß. Und es gibt eine internationale Schmerzskala, die geht von 1 bis, glaube ich, 4. Und dieser Schmerz, wenn diese Ameise dich beißt, ist bei 4 angesiedelt.
Okay.
Indigene Völker nutzen das als Mannesritual. So, nur mal nochmal, um in diesen Kontext da zu setzen, Thema
Ja.
Komfortzone.
Ja.
Und ja, also nach jedem von diesen Reisen habe ich so ein bisschen gespürt, ist meine, wie sagt man im Englischen, Confidence gewachsen, mich auch in Situationen zurechtzufinden, die für mich neu sind, die manchmal sogar mehr als herausfordernd sind. Also ich bin da ganz ehrlich, da waren Situationen schon, die ich erlebt habe. Sei es jetzt, gerade letztes Jahr war die Situation, ich war mit dem jüngsten Teilnehmer zusammen, waren wir mal kurzzeitig verschollen. Wir waren knapp 4 Stunden, wussten wir nicht mehr so richtig, wie es weitergeht und haben darauf gehofft, dass uns die Guides finden. War strömender Regen. Das heißt,
Okay.
wenn man gerufen hat, man hat nichts gehört.
Ja.
Im dichten Amazonaswald siehst du auch maximal 10 Meter vielleicht. Ja, und
Gott.
wir waren auf einer Anhöhe und haben dann einfach gehofft darauf, dass jemand uns findet. Und natürlich freut man sich danach, wenn das Ganze gut ausgeht, aber das sind genau diese Themen, wo ich sage, also man hat eine Komfortzone, in der man sich sicher bewegt, aber das Spannende im Leben,
Ja.
und da beziehe ich jetzt auch mal den Beruf mit ein, ist doch genau dann, wenn du nicht genau weißt, wie es ausgeht und du auf dich selber angewiesen bist und du die Wahl hast zwischen Angst und Mut, was du wählst. Ne?
Ja.
Und das, ich meine, ich habe ja angefangen, auch über die Expedition Vorträge zu geben. Und für mich ist das wirklich immer so auch etwas, was ich jedem Zuschauer so ein bisschen mitgeben möchte. So diese Möglichkeit, selber mal so 2, 3 Schritte aus seiner Komfortzone herauszugehen.
Ja.
Ne? Und wenn es erstmal nur die Idee ist, ich verlange von keinem jetzt, ey, jetzt machst du das bitte auch. Nein.
Ja.
Ist auch nicht angesetzt für Massentourismus, ne? Kann man nicht machen. Aber sei es jetzt, sich vor Menschen zu stellen, Vortrag zu halten, ne? Ist ja die Nummer 1 Angst, die man hat, ne? Sich
Ja.
vor Menschen zu zeigen. Ja, oder auch mal körperlich an seine Grenzen zu gehen. Ne?
Ja.
Gibt ja Studien, ich glaube, Menschen über 30, weniger als 90% sind jemals danach nochmal gesprintet in ihrem Leben.
Okay.
Ne? Das so ein bisschen, hatte ich gerade gelesen, von einem Sportpsychologen, finde ich schon spannend, wenn man sich überlegt, dass das so ein Drittel von deinem Leben war, ne, wo du als Kind, kennt, denke ich mal, jeder, ja, oder Jugendlicher, ist das so normal, dass man sich körperlich so betätigt und auch man sprintet, rennt, bis wirklich das Herz pocht. Und ab 30 ist es so, dass 90% der Menschen das nicht einmal mehr gemacht haben.
Ja, okay. Du hast gerade so erwähnt, in dem Dschungel, man kann sich das ja selber kaum richtig vorstellen, hat man nur, was hast du gesagt, 50 Meter Sichtweite?
Ach, weit weniger, zwischen 5 und 10 Meter. Ja.
Zwischen 5 und 10 Metern. Und so richtige Wege, habe ich so vernommen, gibt es da auch nicht. Und ich stelle mir das jetzt so bildlich vor bei diesen Expeditionen, wenn ich da im Dschungel unterwegs bin, da sieht vieles, gerade wenn ich wahrscheinlich zum ersten Mal so unterwegs bin, sieht vieles irgendwie gleich aus. Und dann kommt es aber mit Sicherheit auch darauf an, sich für den richtigen Weg zu entscheiden, weil du hattest gerade auch mal gesagt, ihr wart mal für 4 Stunden irgendwo verschwunden. Also es ist schon wichtig, auch zu wissen, was ist der richtige Weg, wo geht es hin, auch wenn vieles unbekannt ist. Kannst du diese bildliche Situation, die ich versuche zu beschreiben, mit deinen Erfahrungen verbinden, die du auf dem Weg zu einer neuen beruflichen Herausforderung gemacht hast?
Ja, klar. Also zum einen nochmal das Bild auf den Amazonas. Du hast natürlich Möglichkeiten, dich dort zurechtzufinden. Zum einen, wie erwähnt schon, über GPS.
Ja.
Funktioniert nicht immer optimal. Das liegt einfach an der Blattdecke, die über einem ist. Man hat nicht immer Satellitenkontakt.
Ja.
Die Guides, das ist das Spannende, die haben zum Teil haben die Bücher dabei. Und immer wenn mal irgendwo eine Anhöhe ist, wenn man so aus dem Wald rausschaut, man sieht ein Tal, man sieht ein paar Berge entfernt, dann fangen die Guides an, in ihrem Buch das aufzumalen. So orientieren die sich schon seit, weiß nicht, Hunderten von Jahren wahrscheinlich. Und es ist quasi eine Symbiose von dem, was lokal die Menschen dort wissen und die Möglichkeit, die heute die Technologie bietet.
Ja.
Und es ist schon so, es gibt klar noch Jagdrouten, aber auf den Wegen, wo wir unterwegs, wenn ich sage auf den Wegen, es gab keine Wege. Ne? Gerade wenn man solche Erstbegehungen macht, ist es so, dass es meistens einen kleinen Trupp gibt, der vorweg geht mit der Machete und dort wird ein kleiner Weg geschlagen und man versucht sich dann entsprechend an den gehackten Stellen so zu orientieren. Und da, das ist vielleicht auch ein ganz interessanter Hinweis, das habe ich mir auch so notiert, weil ich es einfach so prägnant finde. Wenn jemand, also ein Indianer, nenne ich es jetzt mal, mit denen sind wir da oft unterwegs gewesen, mit der Machete in den Wald gehen, die markieren den Baum von vorne logischerweise, weil wir da langlaufen, aber auch von hinten. Und das ist, für uns wäre das etwas wie Erkenntnisse, die sollte man aufschreiben. Und gerade in diesem Mentoring-Prozess, das war für mich Gold wert, das Ganze nochmal zu rekapitulieren. Nochmal aufzuschreiben, die Erkenntnisse nach so einem Gespräch, weil zurück im Wald ist es so, du drehst dich rum und dann würdest du deinen Weg nicht mehr erkennen.
Ja.
Und aber dadurch, dass der Guide das den Baum auch von hinten anschlägt, hast du eine Möglichkeit, dich in diesem Wald zurechtzufinden. Und so da die Metapher, Erkenntnisse immer aufschreiben.
Ja.
Und das war für mich auch sehr essentiell, ne? Die Möglichkeit, die du mir da gegeben hast, gerade in den Online-Sessions zum einen das vorzuarbeiten, aber auch dann nachzubearbeiten, Gold wert.
Ja. Wir haben uns ja auch mit so Themen beschäftigt wie Fähigkeiten, besondere Kompetenzen und so weiter. Wir haben uns aber auch mit einem ganz wichtigen Thema beschäftigt, das ist das Thema Werteorientierung. War das auch ein Thema, ich sag mal, in den Expeditionen, so was ist meine Werteorientierung, wenn ich mal in brenzliche Situationen gerate oder wie du auch gesagt hast, wenn man mal so das Gefühl hat, an seine eigenen persönlichen Grenzen zu stoßen?
Wahrscheinlich nicht mehr bewusst in der Situation, wenn du da gerade drin bist, weil dann handelst du sehr, wie soll ich sagen, ohne jetzt diesen Tiefgang zu haben. Ne? Das hast du dann meistens erst im Nachhinein, wenn du dann nochmal so darüber nachdenkst.
Ja.
Was wir natürlich immer versuchen zu machen, während einer Expedition, also du brauchst schon eine gewisse, ich nenne es mal geistige Stabilität. Also du, es nützt nichts, wenn man da jetzt in einer Situation zerfließen würde, weil man sich aufregt oder sich der Sache nicht annehmen kann. Ich muss auch sagen, ich hatte das bisher so nicht erlebt. Wir haben schon sehr viele kritische Situationen gehabt. Ich erinnere mich da an eine Flussdurchquerung, kann sich das so vorstellen. Wir sind tagelang gelaufen, um an diesen Rio Huabamba, so heißt der Fluss, an diesen Fluss zu kommen. Und es war schon relativ spät am Abend, 17 Uhr, gegen 18 Uhr. Wir sind dann nah am Äquator, geht die Sonne unter. Und die Sonne geht dort nicht sehr langsam unter, sondern eigentlich wie so ein Fingerschnipp. Und es war sehr steinig und der Fluss war knapp fast 30 Meter breit. Okay. Also die Möglichkeit, den zu überqueren, war gegen null und das innerhalb von 60 Minuten. Das heißt, wir mussten relativ schnell nochmal ein Nachtlager finden und haben dann am nächsten Tag, wir haben den ganzen Tag benötigt, um überzusetzen.
Ne? Ja.
Weil das ganze Material musste rüber etc.
Ja. Klar.
Und da war es schon, hast du gemerkt, die Situation war angespannt. aber da funktionierst du eher. Im Nachhinein und jetzt auch wieder so ein bisschen auf das Thema Karriere, also was mich dort geprägt hat und wahrscheinlich auch so ein bisschen die Zeit bei Schenker bisher, war das Thema Loyalität. Mhm. Und das ist ein Wert und ich glaube, da kann sich jeder Zuhörer auch mit identifizieren, der länger mit einer Firma zusammen ist. Manche sagen ja auch, wie es so schön heißt, verheiratet, ne? Sei es jetzt mit dem Partner oder mit der Firma.
Ja.
Und da spielt dieser Wert eine sehr hohe Rolle. Mhm. Und so war es auch bei mir. Ich weiß, ich habe das als einen meiner Top 3 Werte genannt, Loyalität.
Ja. Ja.
Musste aber anerkennen in diesem Mentoring-Prozess, dass dieser Wert für mich zum Teil dysfunktional ist. Mhm. Weil ich habe mich dahinter versteckt. Mhm. Weil wenn man ganz ehrlich ist, ja, und so war es bei mir, habe ich mich mit Loyalität immer so identifiziert, naja, also jetzt kann ich ja noch nicht den nächsten Schritt wagen, weil es ist vielleicht noch nicht die richtige Zeit, bin ja loyal. Mhm. Oder es ist jetzt gerade nicht die richtige Stelle offen, bin ja loyal. Ja. Aber wer dabei auf der Strecke bleibt, das bist du selber.
Ja.
Und das ist etwas, was mir da so extrem bewusst wurde, dass das eigentlich eine Loyalität ist, die ich auf mich selber anwenden müsste. Wie loyal bin ich denn zu mir selber?
Ja.
Und das Potenzial, was du mir so ein bisschen aufgezeigt hast, was definitiv vorhanden ist, bringe ich das heute schon so auf die Straße, ja oder nein? Mhm. Und wenn ich da loyal zu mir selber bin, musste ich anerkennen, dass das nicht der Fall ist.
Ja. Ja, das ist schon spannend von der gesamten Reise her. Und du hast gerade mal so einen Begriff verwendet, verheiratet sein. Das Ende der beruflichen oder vorläufige Ende oder Wechsel der beruflichen Expedition bringt ja nun hervor, dass du zum 1. April eine neue Aufgabe in einem neuen Unternehmen übernehmen wirst. Nochmal Stichwort verheiratet. Wie fühlt sich das an, wenn man nach 18 Jahren bei einem Unternehmen noch auch Stichwort Loyalität dann wechselt? Gibt es da so etwas wie Abschiedsgefühle oder überwiegt die Freude auf die nächste berufliche Expedition?
Ich glaube, es wäre unfair zu sagen, nein, es ist nicht so. Ne? Weil, wenn ich ehrlich bin, habe ich mit Schenker mehr Zeit verbracht, als ich bisher mit jedem Lebenspartner, den ich bisher hatte in meinem Leben, jetzt nur gemessen an der Zeit, jetzt nicht ja. in Form von Beziehung, verbracht. Und ich glaube schon, dass das was mit einem macht.
Ja. Ja.
Und aber letztendlich kommt auch, so wie ich es gesagt habe, ne, dieses Wort unraised, irgendwann genau dieser Punkt. Weil ich habe mir irgendwann letztes Jahr auch während dem Mentoring eine Frage gestellt. Und zwar, die kannst du in beide Richtungen beantworten. Ne? Zum Thema erfolgreich sein im Job. Mhm. Weil du kannst erfolgreich sein im Job, wenn du kein Risiko eingehst. Hört sich provokant an, aber das war für mich zumindest mal in diesen letzten 18 Jahren. Und wenn ich auch noch meine Ausbildungszeit davor nehme, ich bin ja bei Schenker groß geworden. Wenn ich überlege, es sind ja weit mehr als 18 Jahre. Letztendlich, das war so die professionelle Zeit. Aber es heißt jetzt, die nehme ich noch die Ausbildung mit dazu. Dann habe ich noch den Fachwirt gemacht. Aber passt alles so da rein. Fast ein Vierteljahrhundert habe ich damit bei Schenker verbracht. Aber man könnte ja auch sagen, wer Risiko eingeht, gewinnt oder wer Risiko eingeht, verliert. Mhm. Und ich bin lange Zeit bin ich auf diesem Weg gefahren, wer zu viel Risiko eingeht, der verliert eher. Mhm. Und für mich ist das jetzt so ein Paradigmenwechsel. Mhm. Und ich verbinde das auch schon damit, dass ich sage, ja, es war eine gute Zeit. Ich habe sehr viel lernen können. Ein renommiertes Unternehmen, was natürlich auch jetzt in einem großen Umbruch steht. Mhm. Aber für mich war die Zeit gekommen, da auch mal an mich zu denken und einen Schritt zu wagen. Weil, weißt du, es gibt ja dieses berühmte Bild, und das wird, glaube ich, im Coaching-Kontext sehr gerne verwendet, wenn du an deinem eigenen Grabmal stehst. Und was solltest du mal vielleicht für dich erreicht haben im Leben? Und dann wollte ich Und ich wünsche das jedem, dass da nicht steht, er hat es nicht versucht.
Genau, ja, ganz wichtiger Punkt. Vielleicht mal so, um das ganze Thema abzurunden, was würdest du denjenigen raten, die sich auf dem Weg in die Expedition einer neuen beruflichen Orientierung machen?
Also sich zum einen genau über das bewusst zu werden mit der Loyalität, weil oftmals ist es ein vorgeschobenes Argument, ne, dass man sich gerne noch mit der alten Firma beschäftigt, weil es sich, ich sag mal, weil das die einfache Lösung ist. Ja, und man sollte sich selber auch mal damit provozieren, darüber nachzudenken, ob man wirklich das Potenzial, was man hat, einbringt.
Ja.
Weil was mir bewusst wurde, und ich glaube, das ist dann für jeden natürlich anders. Aber in meiner Brust schlagen da zwei Herzen. Das eine ist Vertrieb und das andere ist Technologie, die Möglichkeit, sich mit diesem Kundenbereich mehr zu beschäftigen. Und ich glaube, der Vertrieb wird sich massiv ändern in der Spedition in den nächsten 10 Jahren. Das würde ich gerne mehr gestalten und begleiten. Und zum anderen, Technologie ist genau das, und das ist so auch nochmal die Brücke zum Amazonas. Wir wissen so wenig über diesen Kontinent, weil wir noch gar nicht die Technologie dazu haben. Und vielleicht noch einen kleinen Exkurs, ist noch nicht mal 10 Jahre her, da hat die NASA rausgefunden durch ein Satellitenprojekt, ich glaube Calypso heißt das, wie viel Millionen Tonnen an Sand sich durch die Sahara aufmachen, durch die Passatwinde, bis nach Südamerika. Man geht davon aus, sie haben gemessen, 190 Millionen Tonnen Sand bewegen sich durch die Passatwinde über der Welt verteilt und liefern ein elementares Element in den Amazonas, nämlich Phosphor. Und dadurch explodiert dort das Leben. Mhm. Und das ist ein Zusammenhang, den kennen wir erst seit knapp noch nicht mal 10 Jahren.
Ja.
Und ich glaube, dass diesen Sprung, und da wird die Logistik einen massiven Anteil haben, ist die Technologie auf der Welt noch weiter nach vorne zu bringen und vor allen Dingen zu verbinden.
Ja, spannender Aspekt. Nochmal eine Frage jetzt zum Abschluss, die wahrscheinlich den einen oder anderen interessiert. Ich hatte gerade erwähnt, zum 1. April geht es auf beruflich zu neuen Horizonten. Gibt es schon Ideen oder sogar konkrete Planungen, was die nächste Expedition anbetrifft?
Naja, also die nächste Expedition, zumindest mal für dieses Jahr, wird definitiv der neue Job sein. Da ist hundertprozentig mein Fokus drauf.
Ja.
Aber das ist auch eingeflossen in die Bewerbungsgespräche, weil letztendlich möchte ja jeder Unternehmer oder Personaler ja auch so ein bisschen wissen, wen stellen wir da ein und welche Werte bringt er mit.
Ja.
Und war vielleicht auch ein ausschlaggebender Punkt, dass ich da sehr ehrlich bin. Und ich gesagt, das ist so ein bisschen meine Leidenschaft. Es gibt aber einen schönen Satz zu, lieber den Van Gogh an der Wand als selbst einer sein.
Ja.
Also ich hätte jetzt nicht die Ambition, mich selbstständig zu machen mit Expeditionen.
Ja. Ja.
Und also ich bin jetzt 4-mal schon auf Expeditionen im Amazonas gewesen. Und ich weiß noch, dass ich jedes Mal oder fast jedes Mal gesagt habe zu meiner Frau, ich glaube, das war das letzte Mal. Es ist eine faszinierende Natur und die Möglichkeiten dort, was Neues zu entdecken, was Neues zu sehen, das ist das, was einen so innerlich so ein bisschen antreibt, die ist enorm groß. Und ich glaube auch, allein jetzt durch die Möglichkeiten, die sich letztes Jahr ergeben haben, ein Naturschutzprojekt zu unterstützen, direkt, ohne Zwischenhändler, ne? Also wo das Geld eventuell in andere Kanäle fließt. Das ist für mich so ein bisschen eine Herzensangelegenheit geworden. Und ich habe dort auch mein Wort den Indigenen, den Avahun, so heißen dort die Indianer, die dort noch leben, meine Hand drauf gegeben, dass ich meine Zeit, zumindest im Hobbybereich, gerne dafür verwende. Und wenn ich Vorträge gebe, ich nehme dafür kein Geld. Aber das alles, was an Gage oder sowas eingenommen wird, dass ich das gerne spende. Weil das sind Menschen, die haben sich nicht nur für diesen Lebensstil dort entschieden, die sind dort aufgewachsen und die erkennen so langsam die Möglichkeiten, die sich da geben, auch mit Menschen, die von weiter weg kommen, diesen Wald zu erhalten.
Ja.
Und das ist ein ein Riesengeschenk. Was eins noch vielleicht, und das ist mir wichtig, einfach mal so zu sagen, auf so einem Hektar Wald, der dort im Amazonas wächst, sind über 500 verschiedene Baumarten. In ganz Europa gibt es gerade mal 100. Das heißt, alles, was wir dort abhacken, abholzen und irgendwann wieder aufforsten, das wird niemals diese Diversität haben, die dort einfach gegeben ist.
Ja. Ein schönes Stück weit auch mahnendes Schlusswort, aber ich glaube, gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, da auch nochmal den Fokus drauf zu legen. Christian, ich danke dir ganz herzlich, dass du die Zuhörer an deinen nicht nur persönlichen Karriereerfahrungen, sondern auch an deiner Leidenschaft für Expeditionen, für Menschen und Natur im Amazonas hast teilhaben lassen. Wir sehen uns, glaube ich, demnächst wieder, konkret im April zur Menti Networking Group. Bis dahin, bleib gesund, weiterhin viel Erfolg bei der Gestaltung der logistischen und vertrieblichen Zukunft und deinem weiteren Karriereweg. Und was soll ich jetzt sagen? Grüß die Völker im Amazonas. Christian, herzlichen Dank.
Den Gruß nehme ich mit. Vielen Dank. Eine gute Zeit.
Gerne. Ciao, Christian.
Tschüss.